Guten Morgen, schön, dass ihr noch da seid. Wir steigen direkt in Gottes Wort ein. Ich habe erst überlegt, wer noch Abendmahl feiern will, hey, es ist Zeit, komm einfach und hab die Freiheit, genau. Überlegt, hey, wie steige ich ein? Und dann das Zeugnis von Emma, das fand ich richtig cool, da dachte ich, okay. Heute Morgen haben wir auch zusammengesessen mit meiner Frau und in einer ähnlichen Richtung gedacht. Kennst du, wenn du Kinder hast und sie wären Teenager und sie beginnen sich abzukapseln? Und ich habe es früher nie gewusst, ich hatte noch nie so alte Kinder. Genau, jetzt habe ich auch einen Teenager oder zwei fast und die beginnen sich abzukapseln. Und ich so, oh Gott. Und man beginnt für sie zu beten, nicht wahr? Und dann sagt meine Frau, weißt du was, Alex? Wir beten viel zu kleinlich. Wir beten nur für den Schutz unserer Kinder. Wir sollen aber beten nicht nur für die Kinder, sondern das viel weiter stärken. Gott, ihre Freunde. Sie haben viele Freunde, viele Beziehungen. Sie alle sollen mit gerettet werden. Meine Kinder sind geschützt in Jesus, Gott verheißen. Also lass uns die Zelte, Flöcke weit stecken im Glauben, oder? Okay. Wir sind in einer Themenreihe Befreit Leben. Und zwar geht es auch um den Geister Phöton oder Python. Python, genau. Ist eine Schlange und diese Schlange hat gewisse Eigenschaften im normalen, natürlichen Leben, wie sie sich verhält. Aber Paulus hat, als er diese eine Wahrsagerin von diesem Geist befreite, hat er diesen Geist direkt mit dem Geist der Python benannt. Ich werde nicht alles wiederholen, ich will nicht unhöflich sein, du kannst es reinhören, okay? Wir gehen einfach in die zwei weiteren Aspekte, die diese Schlange nutzt, im Geistlichen gesehen, um uns vom Glauben oder von Gott zu trennen. Okay, also, alles was wir sehen hat eine Wurzel, ja? Unser Leben ist das Ereignis von Einflüssen, die wir aufgenommen haben. Also durch unser Erbgut zum Beispiel. Das beeinflusst unser Aussehen, unsere Größe, unsere Körperfülle. Dann durch unsere fünf Sinne, sie beeinflussen uns, sie prägen uns. Dann durch Training, im Besonderen Schule, Training vom Elternhaus, praktische Ausbildung in der Schule. Es macht was mit mir. Ich bin Werkzeugmacher und es hat was mit mir gemacht. Ich bin kleinlich geworden manchmal. Ja, und man hat mir diese Genauigkeit antrainiert und dann guckt man genauer hin, denkt, und wenn so ein Typ Haus renoviert, ey, das ist nicht gut, schwierig, ja. Man wurde geprägt, okay. Also unsere Neigungen und Sehnsüchte sind unsichtbar, erst wenn sie in die Tat umgesetzt werden, bekommen sie eine Auswirkung, ja. Keiner weiß, dass ich ein Werkzeugmacher bin. Oder was du für eine Ausbildung hast oder was dich geprägt hat. Sobald du anfängst zu handeln, werden Dinge offenbar. Also, zuerst entsteht das ja in einer unsichtbaren Welt alles. Ja? Wir bekommen Gedanken, Ideen, anschließend werden sie in die Realität umgesetzt. In diesem Fall neue Lautsprecher. Herrlicher Sound. Ne? Danke an die Technik, dass ihr im Glauben dran geblieben seid. Wirklich. In Hebräer Kapitel 11, 1-3 steht: Was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeit, die man nicht sieht. Darin haben unsere Vorfahren gelebt und die Anerkennung Gottes gefunden. Aufgrund des Glaubens verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Befehl entstand, dass also das Sichtbare aus dem Unsichtbaren kam. Jakob sagte das vorhin schon total gut. Manche Dinge sind einfach da, nehmen sie im Glauben an. So, befreit leben. Was will der Teufel? Er will alles zerstören, was man nur zerstören kann. Okay? Und zuallererst wendet er sich nicht an die Schöpfung, an die Bäume. Ja, Gottes Schöpfung. Nein, das wird er nicht zuallererst zerstören. Er wendet sich an den Menschen. Und er will zuerst den Menschen zerstören. Warum? Weil das Jesus schmerzt. Gott will, dass wir seine Kinder sind, in Beziehung leben. Wir sind sein Ebenbild und er will genau das kaputt machen, was Jesus wehtut. Er will dir das Leben nehmen in jeder erdenklichen Form. Dein Seelenheil zerstören bis hin zum Suizid. Das haben wir uns letztes Mal angeschaut. 1. Petrus Kapitel 8, Vers 5 steht Folgendes. Seid nüchtern und wachsam. Euer Todfeind, der Teufel, streicht wie ein brüllender Löwe herum, sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Hey, das ist ein bekannter Vers, nicht wahr? Ich meine, ich habe ihn letztes Mal auch zitiert. Das ist eine kurze Wiederholung. Also, der Teufel, jetzt hab keine Angst, er kann nicht x-beliebig jemand verschlingen. Kann er nicht. Wenn ein Löwe brüllt, dann ist er nicht auf der Jagd. Ne? Jedes Tier, was er fangen will, weiß, da kommt, der brüllt doch schon. Hey, der kriegt mich doch nie. Ein Löwe ist nicht wirklich schnell. Also, ein brüllender Löwe kann dir nichts anhaben. Sondern nur wer im Glauben oder wer ihm Gelegenheit gibt, diese Person wird er über kurz oder lang zerstören, nur wenn ich mich dem aussetze. Und dann kann er mir was anhaben, sonst nicht. Also die erste Eigenschaft einer Python war, das Opfer zu verschlingen. Er will dich töten, er treibt dich so in die Enge, dass man nicht mehr weiter kann. Man hat keinen Ausweg mehr, man ist total gestresst, bis hin du sagst, ich zerstöre mich lieber selbst und gehe aus dem Leben raus. Dann habe ich endlich Ruhe und die Leute sind nicht durch mich gestresst. Ist doch besser, ich bin weg wie hier und ne? Der Teufel tut alles, damit du Jesus nicht sehen kannst oder ihn nach und nach aus den Augen verlierst. Denn Jesus macht dich von jeder Last frei. Und als Kind Gottes hast du geistliche Autorität über jede Lüge des Teufels. Die haben wir. Apostelgeschichte 4, Vers 12 steht: In keinem anderen ist Rettung zu finden. Denn unter dem ganzen Himmelsgewölbe gibt es keinen vergleichbaren Namen. Nur dieser Name ist den Menschen gegeben worden. Durch ihn müssen wir gerettet werden. Und ich möchte heute eigentlich zu Kindern Gottes zuallererst reden. Ja? Wir haben diese Autorität in Jesus bekommen. Wir. Okay, dann geht's weiter. Der zweite Aspekt, den dieser Geist der Phyton anwendet, ist, er nimmt einem die Luft zum Atmen. Ja, folgendes. Am 12.2003 ist laut Spiegelbericht, bin ich drauf gestoßen, wurde eine Schlange gefunden und wird so beschrieben. Das gigantische Tier ist nach Angaben lokaler Behörden 14,85 Meter lang und wiegt 475 Kilogramm. Damit ist es die größte Schlange, die je gefunden wurde anscheinend. Kannst du dir das vorstellen? 14 Meter von da nach da? Das ist eine Pipeline, eine Ölpipeline von der Größe her. Wahnsinn. In der Wildnis lebende Tiere werden 3 bis 7 Meter lang, wiegen so satte 90 Kilogramm. Also, wenn eine Python ihre Beute nicht verschlingen kann, tötet sie ihre Beute, indem sie sich um sie windet, bis das Opfer erstickt. Sie zerdrückt dabei das Knochengerüst auf eine passende Größe, um es zu verschlingen. Laut National Geographic soll eine Python den Herzschlag des Opfers fühlen können. Und sie hört erst dann auf zu drücken, wenn dein Herz oder wenn das Herz des Opfers zum Stillstand gekommen ist. Also weiß sie, wann der letzte Atem stattgefunden hat. So, erledigt. Ich habe ihm den Atem genommen. Und was sonst noch alles passiert, durch Druck, lieber nicht ausmalen. Also, die geistliche Gefahr sieht so aus. Unser Feind, Satan, will nicht nur unser Leben, er will auch unseren Atem stoppen. Ja? Und wir schauen uns gleich an, wodurch. Also, in der Bibel repräsentiert Atem das Leben. Der Heilige Geist ist Atem, es ist der Atem Gottes. Gott hauchte seinen Atem in Adam und er wurde ein lebendiger Mensch. Oder Jesus blies seinen Geist in seine Jünger und sie wurden von neuem geboren. Das lesen wir zum Beispiel in Johannes 20, 22. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Ja? Atem ist Leben. Also, die Bibel ist nicht einfach nur ein Ratgeber. Es ist kein normales Buch, es ist kein Selbsthilfebuch. Ja, mit besonderen Infos. Die Bibel ist der Atem Gottes. Die Bibel zu lesen und darüber zu meditieren bedeutet, göttlichen Geist aufzunehmen. Es liegt an uns. In 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16 und 17, wird es dann so beschrieben. Gott hat seine eigentliche Substanz in jede Schrift übertragen, denn sie ist von Gott eingehaucht. Er wird dich durch seine Unterweisung und Korrektur stärken, dir die Kraft geben, die richtige Richtung einzuschlagen und dich tiefer auf den Weg der Frömmigkeit zu führen. Dann wirst du Gottes Diener sein, vollkommen reif, perfekt, vorbereitet, jeden Auftrag zu erfüllen, den Gott dir gegeben hat oder den Gott dir gibt. Ja? Das liegt an uns. Also, wenn du dieses Buch liest, macht es etwas mit dir. Entsprechend deinem Hunger wirst du jedwede Nahrung durch die Bibel bekommen. Die Bibel ist dein geistlicher Atem, deine geistliche Luft, die jeder Christ zum Leben benötigt. Und der Teufel will genau das abwürgen. Wie macht er das? Ein paar praktische Anhaltspunkte, woran man erkennen kann, dass ich im Angriff des Teufels oder der geistlichen Phytons stehe. Also zum Beispiel 7 Anzeichen. Du hast deinen Hunger nach Gott verloren. Das ist eins der Anzeichen. Du fühlst dich die ganze Zeit körperlich müde. Du hast immer einen Mangel, wirtschaftlicher Mangel kann das auch sein. Du hast Schwierigkeiten beziehungsweise überhaupt keinen Bock auf dein Gebetsleben mehr. Du kämpfst damit. Du fühlst dich immer stark überfordert. Alte, schlechte Gewohnheiten kehren zurück. Du hast dich abgewandt von christlicher Gemeinschaft, von Gemeinde oder von christlicher Kleingruppe. Das sind alles Anzeichen. Natürlich kann man sich für eine Weile zurückziehen und sagen, ich brauche eine Zeit mit Gott allein. Gar keine Frage. Wenn es aber länger wird, dann musst du dich hinterfragen, hey, stehe ich vielleicht unter einer Dauerattacke? Ja? Wenn der Zustand länger anhält, solltest du dich hinterfragen, ob das nicht ein dämonischer Würgegriff ist. Obwohl du eigentlich gesund bist, genug geschlafen hast, ausgewogene Ernährung hast und immer noch kaputt bist, hinterfrage dich. Wenn du bei kleinsten Situationen oder Triggermomenten ausrastest, hinterfrag dich, ob du nicht in geistlicher Attacke stehst. Du hast keine Lust auf Gemeinschaft der Christen. Du findest in allen Kirchen Fehler, in allen Gemeinden, das ist was Falsches und du bleibst zu Hause. Hinterfrag dich. Ja? Du schläfst beim Bibellesen ein. Du fühlst dich total unwohl in Anbetungszeiten der Gemeinde. Wenn du Bibel liest, gähnst du und denkst, oh, ich bin so müde, dann legst du die Bibel beiseite. Du kannst die ganze Nacht einen Film gucken, ein Buch lesen, kein Problem. Das sind alles Anzeichen. Habe ich letztes Mal erwähnt, mein erstes Aufmerksamwerden auf diese geistlichen, dämonischen Einflüsse war eben das Gähnen, wenn du das Vaterunser lesen musst oder erbeten musst, als Nicht-Christ noch so, als Junge, oder eine Bibel lesen musst, dachte, eieiei, was ist das denn? Da ist er neugierig geworden dann, ne? Aber das sind Anzeichen, prüf dich. Ich kann dich nicht prüfen, du musst dich selber hinterfragen. Das müssen wir selber. Und geistliche Wurzeln hierfür sind unter anderem mein Leben ist beispielsweise so leer. Es ist wie gestorben. Wenn das sich in dir ausbreitet, du schaust deine Kinder an, deinen Ehepartner, sagst, keine Ahnung, irgendwie, ich könnte doch woanders sein. Ja, du öffnest deine Bibel und sie ist so trocken, du findest da kein Leben drin. Was ist das? Geistliche Angriffe. Du denkst, keine Ahnung. Das sind alles Anzeichen, dass wir unter geistlicher Attacke stehen. Du lebst zwar noch, aber etwas ist gegangen. Dieser Lebensatem, diese Lebendigkeit, Leidenschaft für Jesus ist weg. Wir stehen unter Angriffen. Du fühlst keinen Raum zum Atmen, dein Lebenslust ist am Boden. Der Feind will deinen Lebensraum wegnehmen. Er will deine Liebe zu Jesus zerstören, wegnehmen. Der Feind will dich isolieren und in so eine innere Einsamkeit treiben. Kennst du das? Ich glaube, du bist alleine. Er will dich von Gemeinschaft der Christen fernhalten, ja, von Menschen, die dich lieben, will er dich isolieren. Und wenn er dich nicht verschlucken kann, versucht er dich zu erwürgen auf diese Art und Weise. Und er drückt dir den geistlichen Atem langsam ab. Und irgendwann sagen wir dann, ich kann nicht mehr, ich lasse es bleiben. Ist das möglich? Ja, es geht schnell, wenn wir nicht aufpassen. Und wenn er dann das geschafft hat, die geistliche Lust an Jesus abgewürgt ist, dann freut er sich. Sein Ziel ist erreicht. Er hat es geschafft. Und heute ist wieder eine Gelegenheit, frei zu werden davon. Nach dem Gott, nachher, nach diesem kurzen Wort, ist der Altar wieder offen. Wenn du sagst, hey, ich weiß, da ist so etwas in mir, es triggert mich manchmal etwas, oder, dann hast du hier vorne Platz. Und wir können zusammen beten, oder du öffnest dich einfach dem Herrn und sagst, Gott, ich tut mir leid, ich kehre um, ich sag mich los von eben diesen Dingen. Ja, weil ich glaube an die Autorität Gottes. Ich glaube an die Bibel, was da steht. Und ich glaube an das Handauflegen oder für jemanden beten. Da ist Autorität drin, weil es Gottes Wort ist. Nicht mehr und nicht weniger. Und mehr braucht man da gar nicht. Ja? Also, was wir brauchen, ist Gottes Wort einatmen und unsere Emotionen in Form von Gebet und Gedanken zu Gott ausatmen. Das schützt uns vor diesen geistlichen Angriffen. Gottes Wort einatmen, Gebet ausatmen, Lob und Dank ausatmen. Gibt es Besseres? Nein. Das Dritte, was die Phyton macht, sie legt Eier. Das ist ganz interessant, wie sie das macht. Also laut wieder Geographic, National Geographics, schafft so eine Phyton, so eine Schlange, 84 Eier auf einmal zu legen. Das ist schon eine Menge, ne? Aber Eier werden ja ausgebrütet und sie hat nicht genug Körperwärme. Also macht sie Folgendes. Sie legt sich drauf, rollt sich zusammen, beginnt zu vibrieren. Und durch diese Vibration entsteht Reibung und Wärme und ihre Körpertemperatur hebt sich. Und so brütet sie quasi ihre Eier aus. Nun, wenn wir Menschen anfangen zu fiebern, was machen wir dann? Der Körper rüttelt, er kämpft, um das Zeug loszuwerden. Geistlich gesehen, nun, wenn die Schlange Ei nicht verschlucken kann, nicht abwürgen kann, dann legt sie dieses Ei. Sie legt so ein Ei. Und irgendwann schlüpft das Ei bei bestimmten Triggerpunkten, in bestimmten Umfeld, bestimmten Gedanken. Wenn sie kommen, bam, knallt es bei dir raus und es bringt dich vom Weg ab. Ja? Das sind falsche Gedanken. Was ist dieser Gedanke? Es ist so unscheinbar, was sie macht. Es ist Zweifel. Das Ei des Zweifelns. Das schauen wir uns an. Das ist so interessant. Das wird als erstes gelegt. Das ist ein unscheinbares Ei. Häufig wird es übersehen, Zweifel. Das scheint nicht gefährlich zu sein, oder? Zweifel, ist das gefährlich? Eigentlich nicht. Wenn es aber in der richtigen Temperatur kommt, schlüpft dieser Zweifel und beginnt Frucht zu tragen. Erinnerst du dich bei Gott? Jesus ist in der Wüste, er fastet 40 Tage. Und dann passieren so erstaunliche Sachen. Da, wo die Schlange ein Fragezeichen setzt, setzt Gott ein Ausrufezeichen. Beobachte das mal in der Bibel. Ja? Schlange macht ein Fragezeichen, Gott hat da ein Ausrufezeichen hingesetzt. Wenn ich mich da aber nicht auskenne, wird schwierig. Als Jesus in der Wüste war und hungerte, 40 Tage lang, bist du der Sohn Gottes? Ne, hat er so gesagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann mach doch aus den Steinen Brot. Was hat Jesus gemacht? Also, schauen wir uns gleich an. Wenn wir durch die dunkle Zeiten gehen, dann legt Satan Zweifel in unser Herz hinein. Er verunsichert dich, ja? Und was Gott im Licht verheißen hat, das will Satan im Dunkeln zerstören, durch Zweifel. Dann kommt er, in der dunklen Zeit kommt er. Und das scheint im ersten Moment nicht so schlimm zu sein. Schau, die Personen in der Bibel haben auch gezweifelt. Johannes der Täufer schickt zu Jesus und sagt, sag mal, bist du der Sohn Gottes oder sollen wir auf den Nächsten warten? Erstaunlich, oder? Der Apostel Thomas zweifelte auch. Da war Jesus auferstanden, als Jesus den Jüngern erschienen ist. Dann sagte er irgendwann, nee, er kam dazu und sagte, nee, glaube ich nicht. Jesus ist auferstanden, kann nicht wahr sein. Aber all diese Leute haben sich von Zweifel nicht abbringen lassen und dann konnte dieser Gedanke auch nicht schlüpfen. Also, Eigenschaften von Zweifel sind: Zweifel hinterfragt deinen Glauben. Zweifel kann dich zum Unglauben, kann dich zum Unglauben verführen. Zweifel ist ein Kampf, dem sich der Gläubige gegenüber sieht. Ganz normal. Unglaube ist der Zustand des Ungläubigen. Das ist ein Zustand. Zweifel sagt, ich kann nicht glauben, ich brauche mehr Beweise. Unglaube sagt, ich will nicht glauben, aus bestimmten Gründen nicht. Der Zweifler sucht nach Licht, Zweifel ist ehrlich, Unglaube ist hartnäckig. Unglaube ist zufrieden mit Dunkelheit. Zweifel wird aus einem unruhigen Geist geboren und einem zerbrochenen Herzen. Unglaube ist eine Willensentscheidung. Jesus hilft den Zweifelnden, aber Jesus kann Unglauben nicht tolerieren. Keine Chance. Große Männer hatten Zweifel, ja? Zweifel entstand, als unerwartete Dinge passierten und erwartete Ereignisse nicht eintrafen. Kennen wir das? Ja. Neulich ein junger Mensch in unserer Nähe, in unserem Umfeld, sagte auch, ich habe gebetet, nichts ist passiert. Und die Reaktion von ihm war nicht gut. Ablehnung gegenüber Gott. Also, wir können Zweifel überwinden, ja? Und zwar durch einige Eigenschaften, ganz einfach. Verlass nicht die Gemeinschaft der Christen. Zweifel ernährt sich von Einsamkeit. Der ungläubige Apostel Thomas war abwesend, als Jesus bei seinen Jüngern war. Erinnert ihr euch? Er war nicht da. Die Jünger erleben Jesus, er kommt rein. Oh, glaube ich nicht. Also, das Zweitens, fokussiere dich auf das, was Gott schon getan hat, wenn du im Zweifel bist, wenn du auf diesem Weg des Suchens bist. Wir tendieren, Dinge zu schauen, die in unserem Leben nicht stattgefunden haben, und das fördert Zweifel und Unglauben. Wenn wir aber auf die Dinge schauen, die Gott schon gemacht hat, die wir erfahren haben, fördert Glauben. Ja? Darum sollen wir uns erinnern an das, was Gott getan hat. Erinnere dich, wie Jesus dich liebt, oder? Ja, genau. Apostel Thomas sah die Wunden und glaubte. Erinnert ihr euch? Ganz erstaunlich, was dann passierte. Jesus' Streifen heilen unsere Krankheit, seine Narben heilen unsere Zweifel. Thomas berührte die Narben bei Jesus, sein Zweifel wurde geheilt. Seine Zweifel gingen weg. Ruf zu Jesus in deinem Zweifel. Petrus geht auf dem Wasser. Jesus, ruf mich und ich komme. Und er geht los. Beginnt zu zweifeln und singt und ruft zu Jesus. Zweifeln ist kein Problem bei Gott. Hey, alle zwar können zweifeln. Ja, also proklamiere Gottes Wort gegen den Teufel, der die Zweifel streut. Interessant ist bei Eva zum Beispiel, als Adam und Eva sündigten, da diese erste Sünde und die Trennung stattfand, passiert etwas Erstaunliches. Satan kommt und sagt, hat Gott gesagt? Fragezeichen. Warum hat sie denn Eva gefragt und nicht den Adam? Nun, Adam hat alles aus erster Hand bekommen. Eva aus zweiter Hand und nicht direkt von Gott. Hat Gott wirklich gesagt? Sie beginnt zu diskutieren. Jesus hat nicht diskutiert, sondern er hat gesagt, so steht es geschrieben, Punkt aus. Und wenn wir zweifeln und diskutieren anfangen, hey, dann verfangen wir uns ganz, ganz schnell. Und er hat uns am Schlawittchen. Da, wo er uns hinführen will. Erinnere dich, Gott hat ein Ausrufezeichen gesetzt. Teufel hinterfragt immer. Und wir können das umgehen, indem wir uns in Gottes Wort einatmen. Und Gebet, Anbetung ausatmen. Die einfachste Art, darauf zu reagieren, ist, zu proklamieren, Satan verschwinde. Und es ist nicht schwer, es ist wirklich nicht schwer. Man muss nur Gottes Wort proklamieren. Ah, gestern war, darf ich erzählen? Ja. Okay, nichts Persönliches. Ein Streitgespräch zu Hause und ich sitze und in mir kocht, und ich höre zu, Ira redet mit den Kindern, meine Frau, und ich, mir kocht Zorn auf und Trauer gleichzeitig. Und ich denke, ja, hingehen und ne, so als Papa da so reinzureden, bringt nichts. Das wird nur mehr Öl ins Feuer gießen. Heulen bringt jetzt auch nichts. Was machst du denn jetzt? Also eine Trauer, ne? Hat eine Tür zugemacht, bin in mein Zimmer gegangen, Tür zugemacht. Und hör, die reden da immer noch. Jesus, und sitze ich bei Jesus und proklamiere Gottes Wort. Gott, es steht geschrieben. vergeht noch eine Weile und denke ich, wow, was für ein Frieden kommt. Was für ein Frieden. Versteht ihr das? Gottes Wort proklamieren. Und manche sehen wir nicht, das kann man gar nicht mit dem Verstand begreifen, wie Jakob das so gut gesagt hat, sondern das kannst du nur machen und erfahren. Machen und erfahren, das ist so einfach. Eigentlich. Also, jeder Christ geht durch Phasen des Zweifels. Das ist kein Problem. Ja. Wenn du Hilfe bei Gott suchst, wirst du folgende Dinge entdecken. Dass Gott absolut vertrauenswürdig ist. Geh nicht zu Google, wenn du Hilfe brauchst. Geh in die Bibel. Nimm dir die Zeit. In Google ist, da findest du so viele Antworten, so viele Prophetien. Wahnsinn. Und Ausrichtung. Geh zur Bibel. Such Antwort auf deine Zweifel in der Bibel. Mit Gebet durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird dich leiten und dir Antwort aufzeigen. Ha. Noch ein kleines Beispiel. Ha. Also ihr prophetisch, Ira ist ja prophetisch unterwegs. Und das ist echt gut. Und dann sagst du, hey, frag doch mal nach, was du zu dem und dem Thema siehst. Frag den Heiligen Geist. Na gut. Wir sitzen am Tisch. Also frage ich, bin ruhig. Bekomme eine Antwort. Denke, okay, da waren Farben involviert, da war eine Größe involviert. Habe ich ausgesprochen. Sie sagt, interessant, habe ich genau das Gleiche. Gott antwortet, wir müssen nur lernen, das zu tun. Und dann ausprobieren. Da, also interessant. Also, biblische Personen haben auch gezweifelt. Gott hat ihnen, also Gott ist ihnen begegnet. Und hat ihre Zweifel in feste Zuversicht verwandelt. Also, ich würde gerne jetzt die Band einfach nach vorne laden, ja? Einladen, nach vorne zu kommen. Ist die Band da? Wunderbar. Wir gehen gleich in die Anbetungszeit rein. Hey. Woanders wie in der Gemeinde, oder? Kann man abladen? Natürlich nicht bei einem, ich lade nicht alles bei Josef ab. Nein, ich lade alles bei Jesus ab, in der Gemeinschaft. Mit Josef zum Beispiel. So geht das. Genau. Also, wenn du Zweifel hast, wenn du merkst, dein geistliches Ding wird abgedrückt und du bist schon auf Distanz mit Gott, durch was auch immer, du liest nicht mehr, es interessiert dich wenig, du betest wenig, interessiert dich nicht, du hast keine Ausdauer, hey, dann lade dich ein, das zu brechen und tatsächlich Befreiung zu erfahren. Wie das genau stattfindet, hey, das macht der Heilige Geist. Aber du kannst nach vorne kommen, Gebet empfangen, du kannst auch selber sagen, Gott, ich gehe jetzt den Schritt nach vorne, knie mich hin und diskutiere das mit dir und leg das jetzt alles ab. Nach vorne gehen ist einfach ein Akt des Entscheidens. Ich entscheide mich und tue das jetzt. Ich habe genug von dem, was hinten war, was ist. Denk dran, also wir sind alle bedürftig, oder? Wir haben alle Bedürfnisse. Wir haben alle Bedarf an Befreiung. Und wir wollen alle nicht ruiniert werden, sondern genau das Gegenteil. Unsere Flöcke weit stecken, große Erwartungen haben, viel größer proklamieren, empfangen, weil das ist unsere Position. Wir empfangen von Gott, er gibt, wir empfangen. Ganz einfach. In Jeremia steht 29, Vers 11, steht Folgendes. Denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe, spricht Jahwe. Ich habe Frieden für euch im Sinn, kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Also, wenn du Jesus noch nicht kennst, ich kenne euch alle nicht, oder du hast ihn, kennst ihn nicht mehr, dann darfst du auch dein Leben Jesus geben. Es gibt nichts Schöneres, wie diesen Frieden zu haben, diese Freiheit im Glauben zu leben, eine Zuversicht zu haben, eine Hoffnung, ein Fundament im Leben. Es gibt nichts Besseres. Und ich lade dich ein, heute das anzunehmen. Ja, das ist ganz einfach. Du darfst auch nach vorne kommen, dann machen wir das zusammen. Okay. Wir gehen gleich in die Anbetung rein. Lass uns einfach aufstehen, oder? Ja, danke Jesus. Halleluja. Und damit es dir nicht schwerfällt, wenn du fühlst, ey, ich brauche Befreiung, aber ich weiß nicht, ich traue mich nicht zu outen, keine Ahnung. Dann zähle ich jetzt einfach bis drei, okay? Und bei drei kommst du einfach nach vorne und Gebetshelfer werden hier sein. Ja, und dann sagst du, hey, ich will jetzt frei werden. Punkt aus. Egal, wer guckt oder nicht oder was die, ne? Also, eins, ihr dürft ruhig starten. Zwei, sehr spannend. Drei, los geht's. Wenn du sagst, ich will frei werden, komm nach vorne. Amen.